Jacobin.
Die neue Jacobin-Ausgabe, Vereinigte Märkte von Europa, ist jetzt draußen. Du kannst sie auf www.jacobin.de/abo abonnieren.
Die Linke darf ihre schwindende Basis in der Arbeiterklasse nicht beschönigen. Eine neue Studie der Rosa-Luxemburg-Stiftung fragt, ob die Linkspartei die Arbeiter verloren hat, und antwortet: eigentlich nicht. Statt das Problem mangelnder Verankerung ernsthaft zu untersuchen, wird es wegdefiniert, um den aktuellen Kurs zu bestätigen. Von Ulrike Eifler. Seit Jahren zeigen Nachwahlbefragungen, dass die Zustimmung zur Politik der Linkspartei unter abhängig Beschäftigten sukzessive abnimmt. Nur noch 5% der Arbeiterinnen und Arbeiter, 5% der Angestellten und 11% der Arbeitslosen gaben der Linken bei der letzten Bundestagswahl ihre Stimme. Damit war sie das Schlusslicht hinter allen anderen Parteien. Es kommt also nicht von ungefähr, wenn die Genossinnen und Genossen die Notwendigkeit diskutieren, sich wieder stärker der Arbeiterschaft zuzuwenden. Wir brauchen mehr Klassenverankerung, sagen die einen. Die haben wir längst, erwidern die anderen. Diese Diskussion läuft seit mindestens einem Jahrzehnt und an ihren Grundkoordinaten hat sich wenig verändert. Nur, dass in der realen Welt immer weniger Menschen aus der Arbeiterklasse ihr Kreuz bei der Linken machen. Vor einigen Wochen bekam diese Diskussion durch eine Studie der parteinahen Rosa-Luxemburg-Stiftung einen neuen Impuls. Hat die Linke die Arbeiter verloren? Nein, eigentlich nicht. In einer repräsentativen Umfrage wollte das Meinungsforschungsinstitut Kantar im Auftrag der Stiftung wissen, ob die Lohnabhängigen ihre Interessen, Einstellungen und Forderungen noch in der Partei Die Linke repräsentiert sähen. Das Datenmaterial wurde vom ehemaligen Leiter des Instituts für Gesellschaftsanalyse der Rosa-Luxemburg-Stiftung, Mario Candeias, ausgewertet und politisch eingeordnet. Sein Fazit: Die Linke hat die Arbeiter nicht verloren, aber die Welt der Arbeit hat sich verändert. Diese Transformation habe die lohnabhängigen Klasse weiblicher und migrantischer gemacht. Und insbesondere dieser Teil der Klasse sieht sich in der Linken repräsentiert, so Candeias. In Anbetracht dessen, dass die Partei in den letzten Bundestagswahlumfragen selten über 2-3% hinauskam, erstaunt dieses Fazit. Der Parteivorstand sendet zuweilen ratlos anmutende Signale zur Krise der Partei aus. Etwa präsentierte er trotz kritischen Anmerkungen aus dem Gewerkschaftsrat sein Konzept zur Einführung einer 4-Tage-Woche abermals prominent in einer Pressekonferenz. Auch schuf er 3 Stellen, um Mitglieder zu werben, nicht aber um die Gewerkschaftsorientierung zu konsolidieren. In diesem Licht betrachtet, liest sich die Studie stellenweise wie ein Gefälligkeitsgutachten. Ein Untersuchungsbefund, der attestiert, dass die Werte stimmen, kann nur allzu leicht als Rechtfertigung dienen, alte Gewohnheiten beizubehalten. Will aber die Linke nicht gänzlich in die Bedeutungslosigkeit abrutschen, muss dieser Hang zur Beschönigung durchbrochen werden. Erwartungen und Wirklichkeit. Bereits in einer früheren Studie hatte Candeias festgestellt, dass das theoretische Wählerpotenzial der Linken bei 18% liegt. Ein ebenso spannender Untersuchungsgegenstand wäre es daher gewesen, warum die Partei dieses Potenzial bisher nicht ausschöpfen konnte. Die neue Befragung der Rosa-Luxemburg-Stiftung dagegen zieht es vor, die Klassenzusammensetzung des linken Wählerpotenzials zu untersuchen. Das ist im Grunde nicht falsch. Aber um die titelgebende Fragestellung beantworten zu können, wäre ein Vergleich mit der Gesamtbevölkerung notwendig. Die in der Studie der Rosa-Luxemburg-Stiftung vorgenommene Erhebung anhand von Berufen und Branchen kann die Frage gar nicht seriös beantworten. Wenn zudem der Anteil der Menschen, die die Linke wählen, kleiner wird, muss das Ergebnis der Befragung auch hinsichtlich seiner Größenordnung eingeordnet werden. Leider erfährt man nicht, wie viele der 2510 befragten Personen auf die erste Frage »Können Sie sich vorstellen, bei einer Bundestagswahl die Partei Die Linke zu wählen?« mit Ja geantwortet haben und dadurch weitergekommen sind. Denn wer diese Frage verneinte, schied für die weitere Befragung aus. Am Ende der Studie gibt es einen Verweis, wonach das Wählerpotenzial der Linken bei 15% liege. Unterstellt man diese Kenngröße, dürfte sich die Untersuchungsgruppe also im niedrigen 3-stelligen Bereich bewegen. Doch schauen wir auf die Ergebnisse. Die Befragung ergab, dass 21% derjenigen, die sich vorstellen können, die Linke zu wählen, im Bereich Gesundheit und Pflege beschäftigt sind. Ebenso viele sind es im Bereich Erziehung und Bildung. Über 40% arbeiten also in diesen beiden Sektoren. Das ist eine überraschend hohe Zahl, denn von allen Erwerbstätigen sind nur 18,5% in diesen Bereichen beschäftigt. 11% sind es aus dem Bereich Handel, Logistik und Lieferdienste und 10% aus dem Bereich Industrie und produzierendes Gewerbe. Zusätzlich bildet sich die potenzielle Wahlpräferenz auch entlang von Einkommensgruppen ab. Je geringer das Einkommen, desto höher das Potenzial. Hinzu kommt, diejenigen, die sich vorstellen können, die Linke zu wählen, haben häufig einen überdurchschnittlichen Bildungsabschluss und verfügen überproportional über einen Migrationshintergrund. Doch der Widerspruch zu den besagten Nachwahlbefragungen ist damit nicht aus der Welt geräumt, sondern fordert eine Erklärung. Candeias verweist auf Verschiebungen in der Wirtschaftsstruktur. Der Anteil der Beschäftigten, die in Industrie und produzierendem Gewerbe arbeiten, sei seit 1980 von 41 auf 24% gesunken, der Anteil der Beschäftigten im Dienstleistungssektor im gleichen Zeitraum von 45 auf 74% gewachsen. Mit dieser Verschiebung sei auch die Selbstzuschreibung der Menschen als klassische Arbeiter zurückgegangen. Die dominierenden Berufe im linken Wählerpotenzial seien Pflegekräfte, Erzieherinnen, Verkäufer, Transport- und Logistikarbeiterinnen. Sie könnten mit der Selbstzuschreibung als Arbeiter kaum noch etwas anfangen, erklärt Candeias. Er unterstreicht diese Aussage mit dem Verweis darauf, dass sich gegenüber Kantar 81% der Befragten als Angestellte und nur 7% als Arbeiter eingeordnet hatten. Man könne also nicht davon ausgehen, so der Autor, dass die Linke die Arbeiterinnen und Arbeiter verloren habe. Sie würden sich nur selbst nicht mehr so bezeichnen. Das ist sicherlich nicht falsch. Stichhaltig ist das Argument dennoch nicht. Denn die Nachwahlbefragungen zeigen, dass die Linke seit 2009 nicht nur bei Arbeiterinnen und Arbeitern, sondern auch bei Angestellten und Arbeitslosen verliert. Es ist also nicht so, dass sich die Stimmen innerhalb des Wählermilieus von Arbeitern zu Angestellten verschieben, sondern die Unterstützung in allen drei Segmenten nimmt kontinuierlich ab. Der augenfälligste Hinweis darauf, dass die Verankerung der Linken in der Arbeiterschaft zurückgeht, ist das unterdurchschnittliche gewerkschaftliche Engagement der Menschen, die die Partei unterstützen. Danach befragt, ob sie einer Gewerkschaft angehören, antworten gerade einmal 16% im Wählerpotenzial der Linken mit Ja. Nur 5% sind gewählte Betriebsräte, nur 3% aktive Vertrauensleute. Mit solchen Ergebnissen ist die Linke weit entfernt von einer Klassenverankerung, wie sie eine sozialistische Partei haben sollte. Nicht zufällig wirken die Erklärungen von Candeias wie Rechtfertigungsbemühungen. Er argumentiert, hinsichtlich der Gewerkschaftsmitgliedschaft erreiche die Linke einen überdurchschnittlichen Wert. Denn gesellschaftlich sei nur jeder achte Beschäftigte, genauer gesagt, 12,7% Mitglied einer DGB-Gewerkschaft. Zudem schneide die Partei im Vergleich zum Wahlergebnis bei Gewerkschaftern deutlich besser ab. So wählten 6,4% der männlichen und 7,4% der weiblichen Gewerkschaftsmitglieder die Linke, was über dem Bundestagswahlergebnis der Partei von 4,9% liege. Dass B. diesem Vergleich unerwähnt bleibt, dass Gewerkschaftsmitglieder eher alle anderen Parteien wählen, als der Linken ihre Stimme zu geben, ist das eine. Das andere ist, dass eine Partei, die nach Klassenverankerung strebt, mit einem solchen Befund nicht zufrieden sein kann. Passivität und falsche Verknüpfung. Die Studie krankt aber nicht nur an ihrer Neigung zu beschönigen. Sie zieht auch die falsche politische Schlussfolgerung aus den Daten. Noch 2009 wählten dreimal so viele Gewerkschaftsmitglieder die Linke wie 2021. Diesen Einbruch führt Candeias unter anderem darauf zurück, dass sich das Wahlverhalten von Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern nach rechts verschoben habe. Abstiegsängste und politische Polarisierung beförderten vor allem unter Industriearbeitern eine exklusive Solidarität. Dagegen soll der Zuspruch für radikal rechte Positionen in Bereichen wie Gesundheit und Erziehung, die stärker weiblich geprägt sind und in denen grundsätzlich mit und an Menschen gearbeitet wird, geringer sein. Belegt wird diese Behauptung nicht. Und wer in der einschlägigen Literatur eigenständig nach Belegen sucht, stößt eher auf das Gegenteil. So merkt die Politologin Macarena Ares in ihrer Untersuchung A Progressive Service Class Coalition an, Die These, Dienstleistungsbeschäftigte seien progressiver und deshalb empfänglicher für linksprogressive Politik, sei ein Mythos. Und auch die Autoren des Buches Triggerpunkte kommen zu dem Schluss, dass die Ressentimentgrenze nicht innerhalb der Klasse zwischen Lohnabhängigen, in der Montagehalle oder an der Supermarktkasse verlaufe, sondern zwischen akademischen Mittelklassen und Arbeitern. Die Interpretation von Candeias lässt vermuten, dass er einen Kurs der passiven Unentschlossenheit verinnerlicht hat. Denn aus dem objektiv richtig diagnostizierten gesellschaftlichen Rechtsruck leitet er ebenso wenig wie die Partei einen subjektiven Auftrag ab. Wo bleibt die Bereitschaft, aus den realen Widersprüchen sozialistische Politik zu entwickeln, möchte man fragen. Auf diese Notwendigkeit weist der Gewerkschafter Hans-Jürgen Urban hin. In Situationen gesellschaftlicher Weichenstellungen herrscht zunächst allgemein Verunsicherung und die führt oftmals zu massiven Kontrollverlustängsten, schreibt er in dem Buch Krise. Macht, Arbeit, diese Entwicklung sei jedoch nicht nur negativ, sondern bringe die Bereitschaft hervor, alte Denkmuster in Frage zu stellen. Und wenn Denkmuster und Denkstrukturen in Bewegung geraten, so Urban, dann beginnt der Kampf, in welche Richtung sie sich verschieben. Die größte Schwachstelle der Linken scheint daher aktuell eine unterentwickelte Analyse der gesellschaftlichen Krisensituation und die mangelnde Fähigkeit zu sein, für solidarische und humanistische Denkbilder zu kämpfen, schon allein, damit die autoritären und antidemokratischen Deutungsmuster nicht an Hoheit gewinnen. Die Partei versteht sich offenbar nicht als Impulsgeberin gegenüber der arbeitenden Bevölkerung, um politische Orientierung anzubieten und Klassenbewusstsein zu befördern. Sie sieht die Lohnabhängigen lediglich als eine Wählerzielgruppe neben vielen anderen, nicht als das handelnde Subjekt gesellschaftlicher Veränderung. Eine Partei, die selbst Schwierigkeiten hat, sich politisch zu orientieren, hat es natürlich auch schwer, zum Orientierungs- und Referenzpunkt für die Lohnabhängigen zu werden. Wenn aber linke Orientierungsangebote ausbleiben, dann gibt es nur autoritäre und reaktionäre Angebote. Die Rosa-Luxemburg-Stiftung und die Linke sollten daher der Versuchung widerstehen, objektive gesellschaftliche Entwicklungen zu bemühen, um eigene subjektive Unterlassungen zu rechtfertigen. Weiblicher und migrantischer ist keine Ausrede. Die Studie der Rosa-Luxemburg-Stiftung macht also für die Krise der Linken ein rückwärtsgewandtes Industriearbeiterproletariat verantwortlich. Das spiegelt sich auch in dem Versuch wider, ein alternatives Klassenbild zu zeichnen. So schlägt Candeias vor, von einer vielfältig zusammengesetzten Klasse der Lohnabhängigen auszugehen. Genauer dargestellt wird diese Klassenzusammensetzung nicht. Stattdessen wird die These aufgestellt, dass Streikbewegungen der veränderten Zusammensetzung der Arbeiterklasse folgen würden. Sie verschöben sich in den Dienstleistungssektor und erfassten nach und nach Branchen, die neu entstanden oder stark gewachsen sind. Candeias verweist auf den Handel, Sozial- und Erziehungsdienste, Krankenhäuser oder das Dienstleistungsproletariat in der Logistik und anderen Bereichen des digitalen Plattformkapitalismus. Mit der Andeutung, dass die Akteure dieser Kämpfe weiblicher und migrantischer seien, suggeriert die Studie einen kausalen Zusammenhang, der zumindest voreilig anmutet, aber auch in weiten Teilen der Bewegungslinken vorherrschend zu sein scheint, nämlich Streikaktivitäten als die direkte Folge dieser neuen Klassenzusammensetzung anzusehen. Zwar hat sich in der Tat das Arbeitskampfgeschehen in den letzten Jahren in den Dienstleistungssektor verschoben. Zahlen des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Instituts der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung stützen diese Darstellung. Der Streikexperte Heiner Dribusch stellt aber zugleich fest, dass nach wie vor die umfangreichsten Arbeitskämpfe mit der stärksten Beteiligung im Bereich der Metall- und Elektroindustrie stattfinden. Der Unterschied zu früheren Jahren bestehe darin, dass diese Branche nicht mehr die Streikwahrnehmung in der Öffentlichkeit prägt. In den Blickpunkt rücken eher die Erzieherinnen, Pflegerinnen, Lokführer oder Reinigungskräfte. Dribusch erklärt diese Verschiebung damit, dass einerseits der Dienstleistungsbereich immer knapper ausfinanziert ist, was den Handlungsdruck vor allem im Bereich Pflege sowie in Sozial- und Erziehungsdiensten erhöht. Andererseits wirkt sich der Strukturwandel im produzierenden Gewerbe arbeitskampfhemmend aus. Die zunehmende Tarifflucht durch die Arbeitgeber schafft große Unterschiede zwischen den Arbeitsbedingungen in den einzelnen Betrieben. Es ist richtig, die Klassenzusammensetzung zu untersuchen und danach zu fragen, wie es sich auf Arbeitskämpfe auswirkt, wenn die Anteile von weiblichen und migrantischen Beschäftigten zunehmen. Doch eine solche Untersuchung sollte sorgfältig erfolgen und nicht dem Ziel dienen, die arbeitende Klasse immer weiter auszudifferenzieren und einen moralischen Bewertungsmaßstab daneben zu halten. Sozialistische Politik darf die politische Unterdrückung von Teilen der Arbeiterschaft aufgrund von Herkunft, Religion oder Geschlecht nicht aus dem Blick verlieren, sollte aber nicht die trennenden Merkmale zwischen den Lohnabhängigen in den Vordergrund stellen, sondern sie alle als Vertreterinnen und Vertreter ihrer Klasse ansprechen. Denn es ist das Bürgertum, das seit jeher einen Unterschied zwischen Männern und Frauen, Deutschen und Migranten, Migrantinnen mit Guten und Geflüchteten ohne Sprachkenntnisse macht, um die Belegschaften zu spalten und ungleiche Bezahlung zu rechtfertigen. Klassenpolitik bedeutet aufzuzeigen, wer davon profitiert und wer nicht und auf Grundlage dieser Interessenlage eine gemeinsame Handlungsfähigkeit herzustellen. Was die Studie wirklich zeigt. Die Studie behauptet im Titel, die Linke habe die Arbeiterklasse nicht verloren, liefert aber keine stichhaltigen Beweise dafür. Als Potenzialstudie kommt sie zudem über eine Beschreibung und Untersuchung des Linke-Wählerpotenzials nicht hinaus. Um zu erklären, warum dieses Potenzial nicht ausgeschöpft werden kann, ist sie, wie gesagt, das falsche Instrument. Dokumentiert wird stattdessen ein klassenpolitischer Voluntarismus in Partei und Studie gleichermaßen. Die Linke möchte die Partei der abhängig Beschäftigten sein. Dabei wird eine zentrale Schwachstelle der Partei vernachlässigt. Die Orientierung auf verschiedene Zielgruppen führt nämlich im Parteialltag zu sich widersprechenden Forderungen. Denken wir beispielsweise an das bedingungslose Grundeinkommen einerseits und die Forderung nach stärkeren Tarifverträgen andererseits. Beim bedingungslosen Grundeinkommen, das vor einem Jahr durch einen Mitgliederentscheid Eingang in die Programmatik der Partei gefunden hat, handelt es sich um die monatliche Zahlung eines Geldbetrages, der, sofern er an alle gezahlt wird, entweder nicht bedingungslos oder nicht existenzsichernd sein wird. Eine solche Forderung schwächt die gewerkschaftliche Tarifpolitik, weil Arbeit in diesem Fall nicht mehr identitätsstiftend und existenzsichernd sein muss, sondern nun noch den Charakter eines Zuverdienstes hat. Die Orientierung auf ein bedingungsloses Grundeinkommen steht damit im geraden Gegensatz zum positiven Bezug auf Sozialstaat und Tarifverträge, wie er vor allem durch die gewerkschaftlich organisierten Mitglieder in der Partei vertreten wird. Statt die Gegensätze unterschiedlicher Zielgruppen abbilden und vereinen zu wollen, muss die Linke den Blick für die lohnabhängigen Klasse als ihre zentrale Zielgruppe schärfen. Dazu gehören das Dienstleistungsproletariat ebenso wie die Industriearbeiter mit all den dazugehörigen Widersprüchen. Logistikbeschäftigte beispielsweise, die vielleicht Witze über Veganer machen, Kfz-Schrauber, die lieber im SUV sitzen, als den ÖPNV zu nutzen, Kohlekumpel, die stolz darauf sind, dass ihre Arbeit zur Energiesicherung des Landes beiträgt. Auch mit einem widersprüchlichen Bewusstsein sind sie doch Teil der Klasse, die die Linke ansprechen muss. Was folgt nun aus der Studie? Die Linke wäre schlecht beraten, der in ihr angedeuteten Empfehlung zu folgen und den eingeschlagenen Kurs fortzusetzen. Die immer zu sinkenden Umfragewerte warnen davor. Die Orientierung auf nur einen Teil der arbeitenden Klasse kann Folge von zu wenigen Ressourcen sein, sie sollte aber nicht noch zusätzlich mit empirischer Ungenauigkeit gerechtfertigt werden. Das wäre zudem das Gegenteil von verbindender Klassenpolitik. Obwohl die Studie erhebliche Schwachstellen aufweist und nicht immer von den richtigen Prämissen ausgeht, leistet sie ihren Beitrag zur klassenpolitischen Debatte der Partei. Sie zeigt, wenn auch vermutlich ungewollt, Klassenpolitik ist mehr als eine politische Schwerpunktsetzung, die zu Widersprüchen zögerlich schweigt. In der Geschichte sozialistischer Parteien haben Wortführer wie Rosa Luxemburg oder Karl Liebknecht die Sorgen und Nöte der Lohnabhängigen klar und kompromisslos an die Herrschenden adressiert. Sie erhielten dafür viel Anerkennung. Die heutige Linke dagegen verliert die Zustimmung der arbeitenden Klasse, weil sie die sozialen Belange anhand von Nebenfragen zum Thema macht, etwa durch das Grunderbe, den Menstruationsurlaub oder kostenlose Brillen für alle. Diese Forderungen sind im Grunde nicht falsch, aber sie geben der Wut der Klasse keinen Ausdruck. Wer nur versucht, nicht anzuecken und nichts Falsches zu sagen, wird von abhängig Beschäftigten nicht als Interessenvertreterin, Anwältin oder Bündnispartnerin wahrgenommen. Klassenpolitik muss deutlich darüber hinausgehen und die arbeitende Klasse politisch so orientieren, dass sie handlungsfähig wird.
Dies war ein kostenlos hörbarer Artikel des Jacobin-Magazins. Viermal im Jahr veröffentlichen wir eine gedruckte und digitale Ausgabe und auf jacobin.de schon über 1000 Artikel. Wenn du die Arbeit der Redaktion unterstützen möchtest, schließ gerne ein Abo ab über den Link www.jacobin.de/podcast. Das schreibt man J-A-C-O-B-I-N, Jacobin. Nur dank der Unterstützung von Magazinabonnentinnen und Abonnenten können wir unsere Arbeit machen, mehr Menschen erreichen und kostenlose Audioinhalte wie diesen produzieren. Und wenn du schon ein Abo hast und mehr tun möchtest, kannst du gerne auch etwas an uns spenden via www.jacobin.de/podcast. Den Link findest du auch in der Episodenbeschreibung. Vielen Dank.